Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wie entstehen Frauenfiguren in der Vorstellung eines Schriftstellers? Um diese Frage geht es heute gleich in zwei Büchern. In einer neu entdeckten Erzählung des Literaturnobelpreisträgers Günter Grass und im Debütroman des ukrainischen Autors Viktor Domontowitsch. 1928, 20 Jahre vor Lolita, hat er die Geschichte einer Obsession erzählt, die der in Wladimir Nabokovs Roman erstaunlich ähnlich ist. Im Studio ist Nora Karches. Heute erscheint eine bisher unbekannte Erzählung von Günter Grass, dem vor 7 Jahren verstorbenen Literaturnobelpreisträger. Ursprünglich war Figurenstehen konzipiert als Kapitel des Romans Beim Häuten der Zwiebel. Und im Zentrum steht eine Frau, die bereits Heerscharen von Männern in ihren Bann gezogen hat. Uta von Naumburg, eine der bedeutendsten deutschen Skulpturen des Mittelalters. Der Erzähler verfällt ihr in einem Ausmaß, dass er beginnt, überall nach ihr Ausschau zu halten. Mein Kollege Jan Drees hat Günter Grass' Erzählung Figurenstehen gelesen.
Diese Geschichte beginnt mit einer Enttäuschung. Zu Beginn von Figurenstehen werden Günter Grass und seine Frau Ute Ende der 1980er Jahre in die DDR eingeladen. Anlass ist Grass' 1986 erschienener Roman Die Rettin, aus dem er in mehreren ostdeutschen Städten lesen soll. Im Naumburger Dom will das Ehepaar die berühmt gewordenen 12 Stifterfiguren besichtigen, ein Ensemble mächtiger Personen, die um das Jahr 1000 nach Christus gelebt haben. Als sie endlich vor den steinernen Bildnissen stehen, fällt ihnen auf, dass die hier dargestellten Figuren viel kleiner als erwartet sind.
Getäuscht hatten uns bis dahin vertraute Fotografien, die uns Konrad und Gepa, Hermann und die lächelnde Reglindis, den Grübler Timo und den cholerischen Sitzo, Gerburg und Wilhelm, besonders aber den Markgrafen Eckehart, seitlich der sattsam bekannten Uta, als monumentale Steinbilder eingeprägt hatten.
Die hier angesprochene Uta von Naumburg ist Anlass wie Mittelpunkt der Erzählung Figurenstehen, ein Fundstück aus dem Nachlass des Nobelpreisträgers. Die steingewordene Uta erscheint seit jeher mitteilsam und plastisch, als sei sie gerade eben im Westchor des Doms angekommen. Ihr, auch den anderen Stifterfiguren, wird nachgesagt, sie seien von natürlichem Ausdruck, wie aus dem Leben gegriffen. In die Figur der Uta wurde über die Jahrhunderte allerlei hineingedeutet. Walt Disney nahm sie als Vorlage für die böse Königin in Schneewittchen und die 7 Zwerge. In der Nazizeit wurde Utas angeblich nordische Erscheinung geradezu abgöttisch verklärt. Eben daran erinnert sich Grass, der Meister des weiten Assoziationsraums, als er kurz vor der Wende die Figur zum ersten Mal leibhaftig vor sich stehen sieht.
Meine Frau, die während der Besichtigung der Stifterfiguren nichts sagte, heißt Ute und wurde geboren, als der Kult um Uta von Naumburg und den Bamberger Reiter seinen Höhepunkt erreicht hatte. Mitte der 30er Jahre wurden viele Mädchen auf den Vornamen Uta oder Ute getauft. Natürlich fiel mir, als ich vor der Frau mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen stand, nicht ein Uta mit meiner Ute zu vergleichen, sind doch beide einzig in ihrer Art. Doch besetzte mich schon damals, als wir während einer Lesereise den Abstecher nach Naumburg machten, eine folgenreiche Spekulation.
Diese folgenreiche Spekulation wiederholt ein Motiv, das Grass bereits 1979 erprobt hat. Schon in seiner Erzählung »Das Treffen in Telgte« wurden historische Figuren zu Tisch gebeten, barocke Zeitgenossen wie Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau, Andreas Gryphius und Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Zu Tisch meint eigentlich zum Text. Bei Grass, dem leidenschaftlichen Kulinariker, werden Herd und Schreibtisch seit jeher gegeneinander ausgetauscht. Zu Tisch lädt er verschiedene Figuren ein, die ihm auf der DDR-Lesereise begegnen. Den Anfang macht Tilly, kaiserlicher General der päpstlichen Partei während des Dreißigjährigen Krieges. Ihm wird ein Schwarz-Sauer serviert, das Grass aus Schweineblut und gehackten Nieren anrührt. Beim imaginären Essen klopft der Schriftsteller seine Figur auf ihre literarische Tauglichkeit ab. Tilly fällt durch, er bekommt sein Essen und darf wieder verschwinden. Ganz anders entwickelt sich das Schicksal Uta von Naumburgs, die wenig später zusammen mit den übrigen Domskulpturen zum Gastmahl eingeladen wird. Es gibt Thüringer Bratwürste, Fischstäbchen und Kirschsuppe mit Mehlklößchen.
Auf Papier ist vieles möglich. Nicht jeder kam. Ich hatte im Freien vor der Werkstatt und zwischen noch ungestalteten Steinblöcken getischt, Schüsseln, Teller, Becher, Löffel, Messer und, der Zeit vorauseilend, zwei zinkige Gabeln, über die sich die junge Frau eines Fleischhauers, die in Stein gemeißelt später Reglindis hieß, halb schief gelacht hat und die dann doch als erste die heißen Pellkartoffeln mit der Gabel spießte.
Diese fantastische Episode erstreckt sich über 4,5 Seiten. Mit ihr könnte Figurenstehen als heitere Gespenstergeschichte ans Ende gelangt sein. Tatsächlich markiert diese Soiree erst den Anfang einer beinahe 20 Jahre währenden Figurenfindung. Immer häufiger steigt Uta von ihrem Sockel und taucht unvermutet im Alltag des Schriftstellers auf. Nachdem die Berliner Mauer und mit ihr alles gefallen war, was trennte, reist Grass nach Köln. Hier vom Hauptportal eines weiteren, viel berühmteren Doms steht, jedenfalls in der Fantasie des Autors, erneut Uta von Naumburg genauer.
Jenes junge Mädchen mit schmaler Ober- und fleischiger Unterlippe, das einst dem Naumburger Meister Modell gesessen hatte.
Die geschminkte und verkleidete Figurensteherin ahmt regungslos die mittelalterliche Uta-Skulptur nach. Vor ihr steht ein kleines Blechschüsselchen, in dem D-Mark, holländische Gulden, auch eine 5-Dollar-Note liegen. Offenbar lebt sie vom Figurenstehen. Wie das Original trägt sie am linken Zeigefinger einen Ring, der täuschend ähnlich dem steingehauenen Schmuck nachempfunden ist. Schlicht fallen die Falten ihres fußlangen Mantels. Grass ist ob dieser Epiphanie elektrisiert.
Es kostete mich einige Überwindung, doch dann warf ich ein 2-Mark-Stück in die Schüssel, trat näher, noch näher, ganz dicht an sie heran und flüsterte zu ihr hoch, als wollte ich sie an das von mir ausgerichtete Essen mit Gästen erinnern. »Hallo, Uta, ich bin Ihr Gastgeber von dazumal. Wie wär's mit einer kleinen Pause und einer eisgekühlten Coca-Cola drüben bei der Getränkebude?« Nichts rührte sich. Nicht mal ein abschlägiges »Zieleine, Alter« oder »Verpiss dich« kam ich zu hören.
Deutlich wird spätestens hier, dass Grass kleine, autofiktionalisierte Geschichte ein poetischer Werkstattbericht ist. Er zeigt, wie Figuren in der Vorstellung eines Schriftstellers entstehen, immer mal wieder aus dem Nichts auftauchen, wie ihnen mit der Zeit mehr und mehr Leben eingehaucht wird. In Figurenstehen wird die Kölner Künstlerin von einem zwielichtigen Mann sekundiert, der, so scheint es, drohend erwartet, dass ausreichend Geld im Blechschüsselchen landet. Die ausgestellte Brutalität dieses Mannes erregt Grass Mitleid. Heimlich und immer häufiger denkt er an seine Uta-Figur.
Selbst meiner Frau gegenüber verlor ich kein geständiges Wort. Was hätte ich auch gestehen sollen? Etwa ein langjähriges Verhältnis zu einer jungen Frau, die sich von Berufswegen versteinert gab, wenn ich sie sah, über mich hinwegblickte und die, selbst wenn ich den leichtfertigen Mut zu einer Verführung gehabt, sie angesprochen, sie regelrecht angemacht hätte, mir nie gefolgt wäre, weil sie einem anderen verfallen war, den zu hassen ich mir nur in trüben Stunden erlaubte?
Während einer italienischen Tagung ist der Schriftsteller abgelenkt. Er sieht Utas Macker und Zuhälter vor sich, wie die Figurensteherin von ihm ausgebeutet, sexuell genötigt, mit einem Lederriemen geschlagen wird. In Italien drängt sich plötzlich Eckehard auf, der historische Ehemann Utas, der sich in Grass Fantasie ebenfalls grob gegenüber seiner Frau verhält.
So peinigend war ich von der gedoppelten Not meiner Uta besetzt, dass ich mich unvermittelt mit einem Zwischenruf in den Zwist der Literaten und Historiker stürzte. Nichts wissen wir von den Zwängen des Mittelalters. Weit weg hier in Palermo saß der Kaiser und kümmerte sich um nichts. Zum Beispiel um den Fall der armen Uta von Naumburg, die von ihrem Mann, dem brutalen Markgrafen Eckehard, sexuell ausgebeutet wurde.
Sofort protestieren einige der Tagungsteilnehmer. Ein deutscher Medievist unterstellt Grass unterschwelligen Faschismus. Er möchte sich diese ahistorischen Spekulationen nicht mehr anhören und wiederholt so Platons antikes Diktum, Dichter seien amoralische Zeitgenossen, sie würden lügen, ein falsches Bild der Wirklichkeit zeichnen.
Nur ein italienischer Romancier, der dem gern finster genannten Mittelalter einen erfolgreich verfilmten Roman abgewonnen hatte, verteidigte mein beschleunigtes Hin und Her auf der Zeitschiene, indem er mit sarkastischen Anspielungen auf die gegenwärtige politische Lage in Nord- und Süditalien nachwies, wie finster mittelalterlich die Zustände hier und dort seien.
Unverkennbar ist dieser italienische Medievist Umberto Eco, Autor des Weltbestsellers »Der Name der Rose«, selbst ein Bewunderer Uta von Naumburgs. Auf die Frage, mit welcher Figur der Kunstgeschichte er gern zu Abend essen würde, hat sich Eco einst die Gesellschaft Utas gewünscht, die seiner Ansicht nach schönste Frau des Mittelalters. Am Ende wird nicht Umberto Eco, sondern Grass ein Essen mit seinem heimlichen Schwarm einnehmen und sie danach endlich in Literatur verwandeln. Figurenstehen entstand 2003 im Vogterhus, einem Ferienhaus auf der dänischen Insel Möhn. Bereits 2 Jahre vor diesem Schreibprozess, am 13. Oktober 2001, hat Grass eine Lithografie mit Figuren gezeichnet, von denen die Legende zum Teil erzählt. Auch sie sind im nun erscheinenden Nachlassband abgedruckt. Viel erfährt man über die Arbeitsweise dieses herausgehobenen Schriftstellers. Dabei vermittelt sich Figurenstehen ohne Kenntnis der übrigen Grass-Werke, steht schwungvoll zwischen den besten Büchern des Danziger Schriftstellers, als letztes Beispiel einer herausgehobenen Könnerschaft.
Jan Drees über die Erzählung »Figuren stehen« von Günter Grass, Steidl Verlag, 80 Seiten, 18 Euro. Für alle, die tiefer in den Kosmos Günter Grass eintauchen wollen, ebenfalls gerade erschienen ist das Buch Günter Grass als Buchkünstler. Herausgegeben von Heinrich Detering, Lisa Kunze und Katrin Wellnitz. Steidl 336 Seiten, 34 Euro. Viktor Domontowitsch ist eine Figur, die in der Geschichte der ukrainischen Literatur eine etwas sonderbare Rolle spielt. Viele behaupten, dass er im Zweiten Weltkrieg für beide Seiten spioniert hat, für Deutschland und für die Sowjetunion. Sicher ist, dass er unter anderem in Deutschland als Archäologe tätig war. Und Viktor Domontowitsch hat ein beachtliches literarisches Werk hinterlassen. Jetzt ist sein Debütroman »Das Mädchen mit dem Bären« auf Deutsch erschienen. Übersetzt haben Ganna Gnetkova, die 1992 in Kiew geboren wurde, und der 1991 in Österreich geborene Autor Peter Marius Huemer. Sie sind vor der Sendung ins Studio des ORF in Wien gekommen. Frau Gnetkova, Herr Huemer, man erfährt ja bereits im Klappentext von »Das Mädchen mit dem Bären«, dass das Buch oft mit Wladimir Nabokovs Welterfolg »Lolita« verglichen worden ist. Aber als ich dann den Roman dieses ukrainischen Autors gelesen habe, da erschien mir die Nähe zu »Lolita« geradezu frappierend. Beide Romane erzählen vom Verhältnis eines Mädchens bzw. einer jungen Frau mit einem deutlich älteren Mann. Dann folgt ein Zeitsprung und eine Wiederbegegnung einige Jahre später. Und beide Bücher enden mit dem Tod der Protagonistin. Ist in der Forschung bekannt, ob Wladimir Nabokov den Roman von Viktor Domontowitsch gelesen hat? Und falls dem nicht so ist, wie lassen sich diese auffälligen Parallelen der Handlung erklären?
Ich würde sagen, dass das eher ein Zufall ist, dass diese beiden Romane so ähnlich wirken. Auf der oberflächlichen Ebene sind diese Romane ziemlich ähnlich. Und doch scheint mir dieser Vergleich künstlich zu sein. Man kennt die ukrainische Literatur so wenig, dass man diesen Roman mit etwas zu vergleichen versucht, was der europäische Leser kennt. Domontowitsch gehört zu der sogenannten intellektuellen Prosa der ukrainischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ich muss sagen, in der Ukraine kennt man diesen Autor auch nicht so gut. Er gehört schon zu den Klassikern der ukrainischen Literatur, allerdings sind seine Romane wahrscheinlich zu kompliziert, um sie in der Schule zu lesen, und deswegen stehen sie nicht in dem Schulprogramm.
Die männliche Hauptfigur heißt Ippolit Mikolajowitsch. Was macht diese Figur aus?
Den Ippolit Mikolajowitsch macht aus, dass er aus der Zeit gefallen ist. Es ist in den 20er Jahren eine Zeit der großen Veränderung, nicht nur politisch, sondern auch was die gesellschaftlichen Werte betrifft. Und er ist ein unglaublich konservativer Mensch im Herzen und ist konfrontiert jetzt mit dieser neuen Welt, seit wenigen Jahren die kommunistische Welt und gleichzeitig dann mit der jüngeren Generation, die sich abwendet von allen möglichen Regeln und Regelmäßigkeiten seiner konservativen Innenwelt. Und als er sich da in eine Liebesbeziehung begibt, werden diese Konflikte vollkommen unausweichlich. Und dieser Konflikt zwischen der Realität und dem, wie er sich die Dinge vorstellt, wie er sich vorstellt, dass die Dinge zu sein haben, der steht irgendwie im Zentrum seines Charakters.
Ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, dass es einige Passagen gab, die ich mit einem mulmigen Gefühl gelesen habe. Passagen, in denen das vorliegt, was wir den Male Gaze nennen, also den männlichen Blick. Etwa wenn es über die 17-jährige Sena heißt, Sena in ihrem weißen, leichten und halb durchscheinenden Kleid mit ihrem gebräunten, bronzefarbenen Körper schien zu leuchten, rosig, feurig. Dass mich der Text dann doch für sich eingenommen hat, das lag vor allem daran, dass sich Sena, die mit dem Beginn der Affäre 18 Jahre alt ist, als ja durchaus interessant ausgestaltete Figur herausstellt. Sena tritt ein für die freie Liebe, sie sagt Sätze wie »Wenn schon leben, dann nur so, eine neue Welt erobernd«. Eine Heirat schließt sie kategorisch aus und man hat beinahe den Eindruck, dass sie dieses außereheliche, ja, potenziell rufschädigende Verhältnis bewusst eingeht, um sich für den Heiratsmarkt zu disqualifizieren. Ist Sena eine Verkörperung der neuen Frau in den 1920er Jahren?
So hat sie Domontowitsch dargestellt und so hat er sich die neue Frau wahrscheinlich vorgestellt. Es ist so, dass diese Beziehung keine Liebesbeziehung per se ist, weil Ippolit Mikolajewitsch sie auch objektiviert, wie Sie in diesem Zitat gesehen haben, und ein bisschen ausnutzt. Und genauso nutzt Sena ihn für ihre Ziele aus. Sie betont oft im Buch, dass sie sich in Ippolit Mikolajewitsch nicht verliebt hat, sondern ausnutzt, um aus dieser Rolle zu fallen, die die Gesellschaft ihr aufzwingt.
Ich denke, wir sollten den Ausgang des Romans in diesem Fall verraten bzw. besprechen. Es gibt ein Wiedersehen in Berlin. Als sie sich wiedersehen, ist Sena eine Prostituierte. Allerdings keine, die nachts frierend auf der Straße steht, sondern sie ist eine mondäne Erscheinung des Berliner Nachtlebens. Sie hat feuerrotes Haar und als sie den Raum betritt, spielt die Jazzband einen Trommelwirbel. Sena scheint ein selbstbestimmtes Leben zu führen, aber doch stirbt sie in derselben Nacht durch ihre eigene Hand. Wenn ich sie richtig verstehe, dann ist dieser Versuch, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, gescheitert.
Es scheitert dadurch, dass sie das Leben nicht lange führen kann und dass die Prostitution zwar auf einer, wie Sie gesagt haben, glamouröseren Ebene ist, aber dennoch Prostitution und nicht ganz frei bestimmt. Und gleichzeitig scheitert sie dann in dieser Szene dem Wiedertreffen mit Ippolit. Und für mich persönlich ist es fast noch ein Zeichen der Selbstbestimmung, dass sie sich selber das Leben dann nimmt und auch versucht, Ippolits Leben zu nehmen. Sie will entscheiden, wie diese ganze Geschichte endet und nimmt es in die Hand.
Ja, die Intrige des Romans ist, dass Ippolit Mikolajewitsch diese Sena nicht wiedererkennt und den Versuch, ihn umzubringen, nicht für einen solchen hält.
Genau, das hat etwas sehr Respektloses fast schon, dass er sich ihre Erscheinung so sehr formt in seinem Kopf, dass wenn sie sich selbstbestimmt verändert und selbst wenn sie versucht, ihn umzubringen, erkennt er sie gar nicht mehr. Er gesteht ihr dann gar nicht zu, das wirklich getan zu haben.
Er nimmt nicht wahr, welche Entscheidungen sie dazu geführt haben und warum sie überhaupt rebelliert hat. Für ihn ist das unverständlich, weil er immer noch zu der vorigen Generation, zu der vorigen Zeit gehört.
Das Mädchen mit dem Bären von Viktor Domontowitsch ist beim Wiener Verlag Septime erschienen. Übersetzt und kommentiert haben das Ehepaar Ganna Gnetkova und Peter Marius Huema, mit denen ich gesprochen habe. 216 Seiten kosten 22,90 Euro. Nach den Nachrichten folgt hier Forschung aktuell. Heute geht es um neue Erfolge in der Alzheimer-Therapie. Im Studio war Nora Karches.